Weißt du, wenn wir uns normalerweise so ein medizinisches Röntgenbild ansehen, dann erwarten wir ja absolute Klarheit.
Ja, genau. Man sucht nach dem Offensichtlichen.
Richtig, also ein gebrochener Knochen, der zeigt sich dann als diese messerscharfe weiße Zickzacklinie. Und das ist ja irgendwie auch beruhigend, weil der Fehler einfach sofort sichtbar ist. Und wenn wir an das Buch Hiob denken, dann haben die meisten von uns ein ähnlich klares moralisches Röntgenbild im Kopf.
Oh ja, die absolute Sonntagsschulversion.
Genau die. Hiob, also der ultimative gute Mensch, der absolute Inbegriff der Geduld. Einfach eine strahlend weiße, fehlerfreie Linie des Glaubens, der dann aus heiterem Himmel von unvorstellbarem Leid getroffen wird. Aber heute schieben wir dieses simple Bild einfach mal komplett beiseite.
Das wird höchste Zeit, ja.
Wir stürzen uns auf unserer heutigen Entdeckungsreise nämlich in eine völlig neue Perspektive auf diese ersten 5 Verse. Der gelehrte Dr. John Walton, der hat dieses alte Röntgenbild nochmal gegen das Licht gehalten und dabei hat er einen massiven, aber echt feiner Haarriss in Hiobs Charakter entdeckt.
Einen Riss, der wirklich die gesamte Geschichte auf den Kopf stellt.
Absolut. Und dieser Riss liegt gleich in den allerersten Zeilen verborgen. Okay, lass uns das mal auspacken. Wir haben es in dieser Analyse zwar mit ziemlich dichtem akademischem Material zu tun, aber das steckt voller Aha-Momente. Bevor wir jetzt diese Schwachstelle freilegen, müssen wir erstmal klären, wo der Text uns überhaupt absetzt, also die Koordinaten quasi.
Das ist der entscheidende erste Schritt. Das Setting hier ist nämlich keine bloße Kulisse. Das ist direkt ein massives inhaltliches Statement. Der Text beginnt ja echt lapidar damit, dass er uns Hiob als einen Mann aus dem Land Uz vorstellt.
Uz klingt erstmal wie aus einem Fantasy-Roman.
Ja, total. Und wenn man das einfach so überliest, dann entgeht einem direkt die halbe theologische Sprengkraft. Für das antike israelitische Publikum, für das der Text ja war, war Uz nicht einfach irgendein Ort auf der Landkarte.
Warte, wo genau müssen wir uns das vorstellen? Wir reden hier ja nicht von so einem Vorort von Jerusalem, oder?
Nee, absolut nicht. Das ist ein echtes Randphänomen. Es ist quasi der absolute Rand der damals bekannten Welt. Wir sprechen hier von einer extrem mysteriösen Wüstenregion. Historiker verorten Uz zumeist tief in der syrischen Wüste, also in der Nähe von Edom, weit im Südosten von Israel.
Das ist also echt weit weg vom Geschehen.
Genau. Und es ist faszinierend, wie tief dieses Detail verwurzelt ist. Wenn wir in die Septuaginta schauen, also diese ganz alte griechische Übersetzung, da liegt Uz ziemlich exakt zwischen Idumäa und Arabien. Und in der Genesis, also Kapitel 36, da wird Uz direkt mit Esau in Verbindung gebracht.
Dem Stammvater der Edomiter, richtig.
Ganz genau. Auch Hiobs Freunde stammen aus dieser Gegend. Einer ist zum Beispiel ein Temaniter, kommt also aus Teman, einer Stadt, die damals merkwürdigerweise als absolute Hochburg für Weisheit bekannt war.
Okay, krass. Das heißt also, der Autor kappt hier absichtlich jede theologische Nabelschnur zu Israel.
Vollkommen. Er schneidet das komplett ab.
Wir haben hier also eine Quelle, die urisraelitische Themen behandelt, also die Gerechtigkeit Gottes, das Leid des Unschuldigen. Aber der Protagonist ist ein kompletter Außenseiter. Hiob ist kein Israelit, er ist ein Fremder. Das ist in etwa so, als würde man den großen amerikanischen Roman schreiben, der den American Dream dekonstruiert, aber die Hauptfigur ist ein isländischer Fischer, der in der Arktis lebt.
Das ist ein genialer Vergleich. Und das wirft eine wichtige Frage auf. Warum greift ein Text für ein israelitisches Publikum auf einen Nicht-Israeliten zurück?
Ja, warum? Das macht doch eigentlich gar keinen Sinn, wenn man Identifikation schaffen will.
Naja, die Antwort liegt in der absoluten Universalität. Stell dir vor, Hiob wäre ein frommer Jude aus Jerusalem. Der damalige Leser würde sein Leid sofort durch die Linse des Tempels betrachten oder des mosaischen Gesetzes.
Ah, ich verstehe. Die würden direkt anfangen, theologische Paragraphen zu wälzen.
Exakt. Die würden sagen, hat er vielleicht gegen ein Reinheitsgebot verstoßen? Hat er am Sabbat gearbeitet? Indem der Autor ihn ins ferne Uz verfrachtet, wischt er all diesen religiösen Ballast komplett vom Tisch. Es geht hier plötzlich nicht mehr um Religion im institutionellen Sinn.
Sondern um was dann?
Es geht um die nackte, universelle menschliche Erfahrung. Das Leid, das Hiob trifft, kann einfach jeden Menschen treffen, egal an welchem Altar er steht.
Okay, das leuchtet ein. Aber wenn der Autor schon diesen isländischen Fischer nimmt, um uns das Universelle zu zeigen, warum macht er ihn dann zum absoluten Übermenschen? Ich meine, wenn wir uns Dr. Wolsons Notizen ansehen, das Porträt von Hiob, ist ja null subtil.
Ja, da gibt es keinerlei Graustufen. Hiob wird in absoluten Extremen gezeichnet.
Fast schon wie so eine Cartoon-Figur, oder?
Ein bisschen, ja. Der Text nutzt zwei sehr starke hebräische Begriffe. Er ist erstens Tam. Das wird meist mit tadellos übersetzt und bezieht sich auf seinen inneren Charakter.
Also innerlich schon mal makellos.
Genau. Und zweitens ist er Yashar. Das bedeutet aufrichtig oder gerade und beschreibt seine äußeren Handlungen. Also wie er mit anderen umgeht. Bei ihm stimmen Inneres und Äußeres perfekt überein.
Er hat also nicht den kleinsten Fleck auf der Weste?
Richtig. Wenn man das Gegenteil von Hiob beschreiben müsste, dann bräuchte man Wörter wie schuldig oder gottlos. Er ist die pure Antithese zur Schuld.
Wahnsinn! Und nicht nur seine Moral sprengt jede Skala, sondern ja auch sein Kontostand. Er hat diesen immensen, fast schon stereotypen Reichtum. Die Quelle listet ja diese riesigen Herden auf.
Oh ja, tausende von Tieren.
Na, 7000 Schafe, 3000 Kamele. Er ist praktisch der antike Elon Musk der Kamelzucht. Und dann gibt es da ja noch dieses theologische Detail, das wir vorhin mit der Universalität angesprochen haben. Er fürchtet Gott, sagt der Text.
Aber, und das ist wichtig, hier wird nicht der Name Jahwe verwendet.
Genau. Dr. Walton weist darauf hin, dass hier Elohim steht, nicht Jahwe.
Exakt. Elohim ist der ganz allgemeine Gottesbegriff. Es zeigt einfach, dass Hiob das Göttliche ernst nimmt. Er respektiert diese kosmische Ordnung, aber eben nur basierend auf dem bisschen, das er als Ausländer weiß.
Er hat also keine Tora, keine Propheten, nichts.
Nichts davon. Wir sehen das auch bei den heidnischen Seeleuten im Buch Jona. Die rufen im Sturm auch zu Elohim oder König Abimelech in Genesis. Abraham hingegen, der hatte eine persönliche Beziehung zu Jahwe. Hiob tut also einfach das Bestmögliche mit einem Minimum an theologischem Input.
Okay, da muss ich jetzt aber wirklich mal kritisch einhaken. Wir haben hier also einen Mann, der absolut fehlerfrei ist, den perfekten Charakter hat, unglaublichen Reichtum besitzt und Gott bestmöglich fürchtet.
Ja, das ist das Bild, das gezeichnet wird.
Aber macht diese völlige Übertreibung diese Geschichte für dich als Leser nicht total unglaubwürdig? Niemand ist doch so makellos. Es wirkt so, als hätte der Autor alle Regler einfach auf Anschlag gedreht, bis es wehtut.
Das ist ein total verständlicher Einwand. Wenn man das wie eine moderne Biografie liest, ist das absurd. Aber wir müssen das Genre verstehen. Es geht hier null um eine historische Dokumentation.
Also kein Tatsachenbericht?
Nein. Und auch nicht um göttliche Perfektion, wie bei einer Messias-Figur. Hiob ist ein Mensch. Der Text konstruiert hier einfach das absolute, theoretische Maximum dessen, was ein Mensch aus eigener Kraft erreichen kann. Und diese extremen Regler, die riesigen Zahlen, die fehlerfreie Moral, die sind philosophisch absolut zwingend notwendig.
Also baut der Autor im Grunde so einen moralischen Stresstest auf. Er sterilisiert das Labor.
Besser kann man es nicht ausdrücken. Das Labor muss sterilisiert werden. Und zwar wegen der damals extrem populären Karma-Theologie.
Dieses Vergeltungsdogma, oder?
Genau. Die Gleichung war total simpel. Wenn du leidest, hast du was falsch gemacht. Die Götter strafen dich. Wenn Hiob auch nur den winzigsten Kratzer auf seiner moralischen Weste hätte, würde der antike Leser bei seinem späteren Leid sofort rufen, aha, da haben wir's. Er hat in Uzmal jemanden übervorteilt.
Und deshalb fallen jetzt seine Kamele tot um.
Genau. Indem der Autor ihn so extrem fehlerfrei macht, zwingt er uns, tiefer zu graben. Das Leid lässt sich in diesem Labor schlichtweg nicht mehr durch schlechtes Karma erklären.
Das ist brillant. Wenn das Labor steril ist, gibt's keine einfachen Ausreden mehr. Aber hier kippt die Geschichte ja auch ein bisschen. Wenn du der antike Elon Musk bist und alles perfekt ist, dann hast du unglaublich viel zu verlieren.
Sehr, sehr viel. Und das bringt uns direkt zu seiner Paranoia.
Ja, genau. Wenn wir einen Blick hinter die Kulissen werfen, auf das, was nach Feierabend in seiner Familie passiert, dann offenbart sich plötzlich eine krasse psychologische Komplexität. Die steht in völligem Widerspruch zu dieser entspannten Perfektion.
Seine Kinder feiern ja ununterbrochen.
Das ist ein regelrechter Partyzyklus. 7 Söhne, 3 Töchter, die machen Bankette, essen, trinken. Und der perfekte Hiob, der ist der absolute Helikoptervater des antiken Nahen Ostens.
Er sitzt zu Hause und wartet.
Ja, er feiert nicht mit. Er wartet und im Morgengrauen führt er panisch diese Reinigungsrituale durch. ein Brandopfer für jedes einzelne Kind.
Und die Begründung, die er sich dafür gibt, ist der eigentliche Schlüssel zu allem. Er dachte sich nämlich, vielleicht haben meine Kinder gesündigt und Gott in ihren Herzen verflucht.
Und das war keine einmalige Aktion nach einer besonders wilden Silvesterparty. Das war seine ständige Gewohnheit, sagt die Quelle. Hiob lebt also in einer Art permanenten prophylaktischen Angstschleife.
Total. Und hier liefert Dr. Walton diese großartigen linguistischen Aha-Momente. Wenn wir heute in ihren Herzen hören, denken wir an etwas Stilles, Romantisches.
Genau, private Gedanken abends im Bett.
Ja, aber im antiken Kontext bedeutete das was völlig anderes. Walton erklärt, dass das in Gruppen keine unausgesprochenen Gedanken meint. Wenn Leute wochenlang feiern, beschreibt er in ihren Herzen eine kollektive Unterhaltung, eine Gruppendynamik.
Also die hocken zusammen und reden laut?
Exakt. Das sehen wir auch im Psalm 78. Da geht es um rebellische Gespräche gegen Gott. Hiob hat keine Angst vor leisen Gedanken. Er hat panische Angst davor, was seine Kinder im betrunkenen Übermut auf diesen Partys lauthals zusammengeredet haben.
Hier wird es wirklich interessant. Er betreibt also spirituelle Schadensbegrenzung für angetrunkene Majestätsbeleidigung. Aber die Sprache treibt hier ja ein noch viel geileres Versteckspiel. Das Wort für verfluchen ist im Originaltext eigentlich Barak.
Und Barak bedeutet eigentlich segnen.
Richtig, da steht wörtlich, vielleicht haben meine Kinder Gott in ihren Herzen gesegnet. Was ja völlig absurd ist, es ist ein Euphemismus für Fluchen. Den Schreibern war es damals einfach zu geschmacklos, Gott und Fluch direkt nebeneinander zu schreiben.
Ja, das Wort hatte Macht. Man wollte den Fluch nicht durchs Aufschreiben aus Versehen beschwören. Was hier faszinierend ist, dieser linguistische Trick baut ein gigantisches Motiv für das ganze Buch auf.
Ein Pendeln zwischen Segen und Fluch, oder?
Ganz genau. Der Herausforderer behauptet später, Hiob werde Gott fluchen, wörtlich wieder, segnen. Hiobs Frau fordert ihn auf, Gott zu fluchen und zu sterben. Auch da steht segnen. Und die absolute Spitze der Ironie ist Gott selbst.
Weil Gott Hiob ja tatsächlich segnet, stimmt's?
Ja. Er lobt ihn vor dem Herausforderer in den Himmel. Und paradoxerweise ist es exakt dieser göttliche Segen, der den Fokus auf Hiob zieht. Der Segen wird zum Auslöser des Tests und das bringt den Ruin.
Das ist ein literarisches Tauziehen allererster Güte. Die Grenzen zwischen Rettung und Zerstörung verwischen total. Und das spiegelt echt Hiobs eigene Unsicherheit wider. Er opfert und opfert, weil er sich seines Status einfach nie sicher sein kann. Er weiß nie, ob da nicht doch ein unsichtbarer Fluch lauert.
Diese Paranoia ist wirklich tief verwurzelt in ihm.
Aber wenn er doch so perfekt ist, warum dann diese zermürbende Angst? Was verrät dieses Ritual über Hiobs eigenen Verstand?
Um das zu begreifen, müssen wir uns ansehen, was Gott fluchen damals eigentlich hieß. Wir denken an Schimpfwörter.
Aber damals ging das viel tiefer.
Es ging um Schadenszauber und sowas, oder? Auch. Aber vor allem hieß es oft, die Götter als machtlos oder korrupt darzustellen, ihnen den Respekt in der kosmischen Hierarchie zu verweigern. Und das Brisante ist, Hiob fürchtet keine bewusste Rebellion seiner Kinder. Er fürchtet unbedachte dumme Äußerungen, die einem auf einer Party einfach so rausrutschen.
Und an diesem Punkt zieht Walton ja diesen super erhellenden Vergleich zu diesem assyrischen Text, dem Gebet an jeden Gott. Ich liebe dieses Detail.
Es macht Hiob plötzlich so unglaublich menschlich, nicht wahr?
Total. In diesem Text zählt ein Beter geradezu panisch alle Fehler auf, die er versehentlich gemacht haben könnte. Er betet Dinge wie, vielleicht bin ich auf einen heiligen Ort getreten. Oder ich habe das falsche Wort zu einem Gott gesagt, dessen Namen ich nicht mal kenne.
Es ist im Grunde eine spirituelle Steuererklärung voller Panik.
Genau das. Eine endlose Checkliste der Angst.
Und wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, öffnet uns diese Parallele echt die Augen. Das antike Konzept dahinter ist zutiefst bedrückend. Die Götter werden als kleinlich und extrem leicht beleidigt angesehen. Sie lauern regelrecht auf Fehler, um zuzuschlagen.
Ein falsches Wort und das Universum stürzt ein. Also, was bedeutet das jetzt alles für unseren Blick auf diesen Helden? Wir haben mit einem Mann angefangen, der absolut makellos schien. Und jetzt sehen wir einen Vater, der aus purer Angst Ziegen verbrennt.
Es bedeutet einen kompletten Paradigmenwechsel für uns. Diese Verse über seine Rituale sind überhaupt keine positive Charakterisierung.
Obwohl man das ja Jahrhunderte so gelesen hat. Oh, der fromme Vater.
Genau, aber Waltons Analyse zeigt, das ist Hiobs größte Schwäche. Seine Theologie, sein Verständnis vom Göttlichen ist fehlerhaft. Hiob sieht Gott im Grunde als kleinlich an, als so einen rachsüchtigen Aufseher, der mit dem Blitz in der Hand wartet.
Für Hiob ist das ein reines Transaktionsgeschäft.
Ein kosmisches Transaktionsgeschäft. Wie ein Automat. Ich werfe oben ein Opfertier rein und unten kommt Sicherheit raus.
Exakt so hat die Antike funktioniert. Du hackst die Checkliste ab, um einen launischen Gott bei Laune zu halten. Und das machst du nicht aus Liebe. Du machst es, um deine Herden, deinen Status und dein Leben zu schützen.
Wow. Das ist also der versteckte Riss in der Rüstung?
Ja. Und das ist der Hebel, an dem der Herausforderer später gnadenlos ansetzt. Er sagt nicht, Hiob sei ein Mörder. Er attackiert Hiobs Motiv. Er sagt, nimm ihm die Bezahlung weg und du wirst sehen, was seine Frömmigkeit wert ist. Sein Glaube basiert auf Angst und Berechnung, nicht auf Vertrauen. Das ist echt eine gewaltige Erkenntnis. Wir haben diesen feinen Haares im Knochen gefunden. Nach außen hält der Knochen das Gewicht der Welt, aber innen drin macht diese Angst die Struktur instabil.
Das fasst es perfekt zusammen.
Lass uns das für dich, der uns gerade zuhört, nochmal zusammenfassen. Wir sind in Uz gestartet, was Hiob zu einem universellen Außenseiter macht. Wir sind an seinem extremen Reichtum vorbeigegangen, haben verstanden, was dieses Partyprotokoll wirklich bedeutet und dass Fluchen hier eigentlich Segnen hieß.
Und all das führte uns zu der Tatsache, dass Hiobs Geschichte nicht mit einem perfekten Mann beginnt, der grundlos geprüft wird.
Richtig. Sie beginnt mit einem zwar guten, aber zutiefst verunsicherten Mann. Einem Mann, der versucht, das Chaos durch Angstrituale zu kontrollieren. Und das ist die alles entscheidende Frage für dich heute. Warum ist dieser alte Text noch wichtig?
Weil er uns zwingt, unsere eigene Vorstellung von Perfektion und unsere Motive zu hinterfragen.
Genau. Hängen wir vielleicht auch an Ritualen nur aus Angst vor Konsequenzen? Sei es Bio-Essen kaufen, Spenden oder der Versuch, einfach ein guter Mensch zu sein. Versuchen wir insgeheim, uns durch gutes Verhalten gegen das Schicksal zu versichern?
Das ist der unbarmherzige Spiegel, den uns das Buch vorhält. Wir betrachten Moral oft als Währung, mit der wir uns ein schmerzfreies Leben erkaufen wollen.
Und das bringt mich zu einem letzten, provokanten Schlussgedanken für dich. Eine Frage, die sich aus all dem ergibt. Wenn Hiob der perfekteste Mensch auf Erden tief in seinem Inneren eine rein transaktionale, von Angst geprägte Beziehung zum Schicksal hatte, wie oft tun wir heute genau dasselbe?
Eine sehr unbequeme Frage.
Absolut. Tun wir das Richtige nur, weil es richtig ist? Oder tun wir das Gute insgeheim doch nur, weil wir unterbewusst auf eine Belohnung hoffen und das Pech auf Abstand halten wollen? Unser Röntgenbild mag kaputt sein, wenn wir in die Seele blicken wollen, aber die Risse in unseren eigenen Motiven sind oft viel präsenter, als wir wahrhaben wollen. Etwas, worüber du mal in Ruhe nachdenken kannst. Bis zu unserem nächsten gemeinsamen Tauchgang in die Quellen. Wir hören uns.